Am Dienstag dieser Woche hat meine Schwester eine sehr schwere Herzoperation gehabt. Die Ärzte sagen, dass es auf Messerschneide war, ob sie überlebt oder nicht. Das hat mich ziemlich mitgenommen, wie ihr euch vorstellen könnt. Und wir haben alle, viele Menschen haben wir gebetet. Und dann erfahren, dass Gott Gebete erhört. Es geht ihr heute wieder gut. Sie ist schon am zweiten Tag von der Intensivstation runter und wir können Gott nur preisen. Aber jetzt am Dienstag, ich habe es dann auch erst am Montag mitgekriegt, dass die Operation ansteht, da war ich ziemlich runtergedrückt. Das war so ein richtig negatives, frustriertes Erlebnis in dieser Woche. Als Guido euch gefragt hat, was ihr Positives erlebt habt, hat keiner eine Antwort gehabt. Schade. Ich möchte euch mal was anderes fragen. Was habt ihr denn in der letzten Woche oder hat jemand in der letzten Woche auch etwas Negatives oder Frustrierendes erlebt? Ihr braucht es nicht erzählen. Nur hat irgendjemand auch was Negatives, Frustriert. Also ist es bei euch im Moment so, dass ihr weder das eine noch das andere erlebt? Also meistens ist es ja so, wir erleben was, aber wir verdrängen es dann auch wieder. Und wenn wir da in unser Leben zurückblicken, dann werden die meisten von uns ja diese Frage wohl mit Ja beantworten. Wir alle haben in unserem Leben Frustrierendes und Negatives erlebt, oder? Die Frage, die ich dazu stellen möchte, ist, findest du das schlimm, immer wieder mit negativen und frustrierenden Erlebnissen konfrontiert zu werden? Ja, findest du schlimm? Warum finden wir das schlimm? Sagt uns Jesus nicht selbst, hier auf der Erde werden wir Schwierigkeiten haben? Werden wir Frust erleben? Werden sie gegen uns sein? Aber in uns sträubt sich so alles dagegen. Das, was wir nicht erleben wollen. Der Apostel Johannes schrieb einmal, jedes Kind Gottes kann den Sieg erringen über alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt. Hey! Jedes Kind Gottes kann den Sieg erringen über alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt. Also warum sind wir frustriert, wenn wir Negatives, Frustrierendes erleben? Wenn wir doch darüber den Sieg erringen können. All die Dinge, die oft in unserem Leben wichtig sind, und die dann vielleicht doch nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Da müssen wir uns bewusst machen, dass wir Gott vertrauen können. So, Hirn auf. Jetzt machen wir uns bewusst, dass wir in allen Dingen Gott vertrauen können. Du kannst Hirn wieder zumachen, dass es wieder wegfliegt. Okay? Lass dir doch mal richtig auf der Zunge zergehen, dass Jesus Christus über alle negativen Dinge bereits gesiegt hat. Ist erledigt. Er hat gesiegt. Ja. Eigentlich wissen wir es ja. Aber dann kommen die negativen und frustrierenden Umstände und es scheint so, als wenn es weg ist. Jesus selbst sagt einmal, Himmel und Erde werden vergehen, aber was wird nicht vergehen? Seine Worte. Und wenn er sagt, ich habe die Welt überwunden, werden diese Worte vergehen? Werden sie irgendwann mal nicht mehr richtig sein? Müssen wir sie irgendwann mal aus unserer Bibel rausstreichen? Nein. Über alles, was wir fühlen, über alle Umstände, die uns einengen, steht sein heiliges Wort. Und da steht, ich hab besiegt. Da steht, ich gebe euch Frieden. Jahreslosung. Ja? Da steht, ich habe euch nicht verlassen. Da steht sein Wort. Ist denn das nicht Glaube, dass wir ihn und sein Wort ernst nehmen? Das ist doch eigentlich Glaube, oder? Wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass sein Wort wahrer, ist eigentlich kein schönes deutsches Wort, aber es ist ja so. Sein Wort ist wahrer als alles, was wir denken und was wir fühlen, oder? Es ist felsenfest. Ja. Jetzt wissen wir das, dass sein Wort wahrer ist. Und jetzt hat sich darauf für meine Gedanken auch eine falsche Theologie aufgebaut. Wie oft haben wir Predigten gehört? Und Gerhard, ich hau mir jetzt eine runter, weil ich selbst solche Predigten gepredigt habe. Oh. Achte doch nicht auf deine Gefühle. Fang doch an, endlich zu glauben. Ha! Hab ich gepredigt, hab's ernst gemeint. Ja, wir müssen glauben. Den müssen wir auch neu und immer wieder täglich lernen, oder? Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass Gott möchte, dass wir uns in unserer kompletten Menschlichkeit respektieren. Dass du und ich uns respektieren, wie Gott uns geschaffen hat und wie hat er uns geschaffen als sein Ebenbild. Darf ich dich was fragen? Hat Gott Gefühle? Aber hallo. Er hat richtig Gefühle. Der kann sich freuen, wie du und ich sich noch nie gefreut haben. Der kann weinen, wie du und ich noch nie geheult haben. Und wir sind sein Ebenbild. Und unsere Gefühle verstecken wir. Entschuldigung, alles klar. Gott schuf uns als ganzheitliche Menschen. Diese Ganzheit schließt alles ein. Den Körper, den Geist, das Geistliche, das Soziale und das Emotionale. Ihr wisst, dass ich 18 Jahre lang Pfadfinderleiter war. Und das ist das Emblem der Royal Ranger. Und da seht ihr Zacken. Ihr könnt das durchgehen lassen. Ihr seht 8 blaue Zacken. Diese Zacken symbolisieren, wie ein Ranger sein soll. Das ist auch, wie du und ich sein sollen, Guido. Tapfer, ehrlich, rein. Höflich, gehorsam, treu und geistlich. Wachsam hat noch gefehlt. Das waren erst 7. So, dann seht ihr da 4 goldene Zacken. Diese 4 goldenen Zacken symbolisieren die Erkenntnis der Gemeinde. Wir glauben an den Tod Jesu, an die Auferstehung Jesu, an die Wiederkunft Jesu und an den Heiligen Geist, oder? Und dann seht ihr da noch vier goldene Zacken und die symbolisieren die vier Wachstumsbereiche des Menschen. Wir wachsen körperlich, wir wachsen geistig, wir wachsen geistlich und wir wachsen gesellschaftlich. Und ich habe da immer dieses Emblem hochgehalten und gesagt, guck mal, die haben's kapiert. Da in allen diesen Bereichen müssen wir wachsen. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich dieses Symbol entdeckt und gesagt, da stimmt doch was nicht. Die haben das emotionale Wachstum einfach ausgelassen. Nun kommt dieses Symbol von jemandem, der einen großen Gemeindeverband ist, in der Assemblies of God, einer der größten Gemeindeverbände der Pfingstbewegung weltweit. Und da habe ich mich gefragt, warum haben die das denn ausgelassen? Ja, warum? Weil es in unseren Gemeinden nicht gelehrt wird. Dass Gott möchte, dass du und ich und du und du und du und ihr und wir auch mit Emotionen leben dürfen. Wenn wir das begriffen haben, glaube ich, kommt ganz tief in uns etwas zur Heilung. Was verkümmert es, was aber zur ganzen Wahrheit dazugehört. Weißt du, wenn du irgendeinen Bereich dieser fünf Bereiche ignorierst, verkümmerst du. Das fällt schnell auf. Wenn ich keinen Sport treibe und zu viel esse, fällt euch allen auf, dass ich schon wieder dicker geworden bin. Das geht ganz schnell. Ja, ruckzuck. Und wenn einer geistig oder körperlich behindert ist, dann sehen wir das sehr schnell. Ein Kind, das Autist ist und mehrere Stunden auf einem vollbelebten Spielplatz steht, ohne sich zu rühren und auf andere Kinder zuzugehen, das fällt doch sofort auf. Sagst du, was ist mit dem los? Ja? Aber unsere emotionale Verkümmertheit, die können wir oft so verstecken. Da braucht schon Nähe, da braucht schon Beziehung, dass ich das auch merke. Liebe Leute, ich habe mit meiner Frau gestritten, wo wir hinziehen wollen. Weil ich wollte nicht nach Tostedt. Weil ich da so viel Negatives erlebt habe. Da gibt's ja diese neue Gemeindeaufbau, aber ich habe gesagt, das ist doch mein Ding, Pionier sein. Auf, Hände, hochkrampeln, auf. Und dann habe ich Gott gefragt, warum willst du nach Tostedt? Und dann hat sie etwas gesagt, hat mich erstmal schockiert. Sagt sie, weil ich von Gott gehört habe, dass du dann heil wirst. Ja, das merkt ihr vielleicht nicht, dass ich emotional total verletzt bin. Und jetzt ist ein Gott, der sagt, hey, hab dich so lieb. So lieb hab ich dich. Ich will, dass auch diese Seite meiner Schöpfung an dir wieder gesund wird. Möchte, dass du emotional heil wirst. Dass die Schatten der Vergangenheit, die dich runtergezogen haben, die dich einsam gemacht haben, die dich frustriert haben, heil werden. Ach, Jesus. Mein ganzes Leben habe ich Predigten gehört und selbst gepredigt, wie man sein Leben am besten bewältigt. Also erstens musst du mal auf die Fakten schauen, die darfst du gar nicht ignorieren. Und dann musst du alles auf den Glauben gründen. Ja? So, das ist es. Das führte dazu, dass Emotionen in meinem Leben keine Rolle mehr spielen. Die waren nicht da, Ich weiß, ich bin einmal in den Wald gegangen, weil ich richtig wütend war und habe stellvertretend für Gott die Bäume angeschrien. Und hinterher habe ich mich so schuldig gefühlt. Schuldig, weil ich emotional war.1993 war das Jahr, das so ziemlich am schwierigsten war in meinem Leben. Ich habe gerade $160.000 in einem Geschäft verloren und war pleite und habe aus dieser emotionalen Hilflosigkeit, ich bin nichts, ich taug nichts, ich habe nur Fehler gemacht, alle meine Ämter hingeschmissen. Und das waren viele. Ich war im Vorstand der Gemeinde. Ich war Jugendleiter, ich war Landesjugendleiter, also stellvertretender Landesjugendleiter. Ich war im Vorsitz der Bundesjugendleitung, habe ich mit einem Tag alles hingeschmissen. Und dann kamen Brüder aus dem Ältestenrat unserer Gemeinde und haben gesagt, das kannst du doch nicht machen. Was sollen die Leute denn denken? Und dann habe ich mich nicht nur klein gefühlt, sondern schuldig obendrein. Da hat auch einer nicht kapiert, dass wir ganzheitlich geschaffen sind, auch mit Gefühlen. Gefühle sind gut. Und jetzt mache ich eine Klammer auf, aber sie sollten nie dazu führen, dass wir Gott nicht vertrauen. Klammer zu. Nochmal, Gefühle sind gut, aber sie sollten nie dazu führen, dass wir Gott nicht vertrauen. Verstanden? Ist das angekommen? Ich denke, das beste Beispiel, das wir haben, ist doch Jesus Christus selbst, oder? Wenn Jesus uns ein Beispiel gibt, dann können wir das doch wirklich als Beispiel gelten. Nun schau doch mal auf Jesus, als er nach dem letzten Abendmahl im Garten Gethsemane war. Was ist da passiert? Er hat nicht gesagt, oh, jetzt muss ich mich zusammenreißen. Ich bin so Gottes, ich darf jetzt nicht so fühlen, wie ich mich gerade fühle. Das geht ja überhaupt nicht. Was sollen die Leute denken? Ja. Oh, oder er hätte sagen können, oh, wenn ich nur mehr Gott vertraue, dann wird's mir nicht so schlimm gehen. Nee, was hat er gesagt? Ich bin zu Tode betrübt. Und wenn's irgendeinen Weg gibt, dann zeig ihn, ich will ihn nicht gehen. Und jetzt kommt das Klammer auf. Gott, ich vertraue dir, trotz all meiner Gefühle, Vater, dein Wille geschehe. Klammer zu. Wenn du es nicht glaubst, lies es mal nach. Diesen Gefühlszustand Jesu. Wir können und werden also auch solche tiefen Emotionen und Gefühle erleben. Doch selbst am tiefsten Punkt deines Lebens erwartet Gott, dass wir ihm vertrauen. Ich merke, dass jetzt schon wieder einigen die Angst in den Nacken steigt. Hey, das erwartet Gott von mir, das schaffe ich nicht. Never, ever, niemals. Und du hast recht. Das schaffen wir auch nicht. Das hat Abraham auch nicht geschafft. Deshalb hat er seine Frau verraten und verkauft. Weil er mit seinen Emotionen nicht klarkam, Angst hatte. Jona hat es auch nicht geschafft, weil er wütend war auf Gott, dass er doch dieses extrem brutale Volk begnadigen will. Und Elia Der Feuer vom Himmel fallen Mann, der hat's auch nicht geschafft. Ist in die Wüste gelaufen, lass mich sterben, ich kann nicht mehr. Depressiv, resigniert. Und dann der Petrus, Neues Testament. Der nicht nur denkt, ich predige euch nur Altes Testament. Ja? Erst war er zornig, haut dem ein Ohr ab. Und hinterher war er ängstlich und hat Jesus verraten. Hey, wir schaffen's nicht. Das ist die Wahrheit. Wir schaffen's nicht, mit unseren Gefühlen und mit unseren Emotionen richtig umzugehen. Weil es uns nie gelehrt wurde. Es wird Zeit, dass es mal gelehrt wurde. Weil wir es nie gelebt haben. Ja, weil es sogar verteufelt wurde. Jesus hingegen stellt sich vor dich hin und sagt, hey, du, in der Welt hast du Angst. Aber ich habe die Welt überwunden. Und er sagt, hey, komm mal her zu mir. Ja, dich, du, der du so mühselig und beladen bist. Komm doch mal, ich will dich erquicken. Und ich will dir auch nichts wegnehmen. Dein Frieden, den lasse ich dir. Aber ich verspreche dir eins, mein Frieden gebe ich dir noch dazu. Amen. Jesus sagt hier nicht, kreuzige deine Gefühle. Er sagt, bring sie mir. Ich will damit arbeiten, mit deiner Wut, deiner Resignation, deiner Angst, deinem Enttäuschtsein. Ich will dich aus deiner Opferrolle rauslösen und freisetzen. Und Gott fängt an, uns genau da zu heilen. Er wendet sich dir und mir liebevoll zu und spricht zu uns in der Absicht, uns zu verändern. Aber wir hören nicht hin. Weil wir einfach nicht erwarten, dass Gott durch Gefühle wie Traurigkeit, durch Depression, durch Schmerz, durch Wut zu uns sprechen könnte. Und weil wir einen falschen Zusammenhang herstellen von emotionaler und geistlicher Gesundheit. Wir reden uns ein, ich komme da nie raus, ist doch eh alles egal, was soll denn das? Und all dieses Denken fängt an, dass wir uns auf einen Punkt zubewegen, Gott nichts mehr zuzutrauen, den anderen nichts mehr zuzutrauen, die Gemeinde zu verlassen und vielleicht sogar im Endeffekt Gott zu verlassen. Oder zumindest den anderen die Schuld zu geben und Gott die Schuld zu geben. Dabei ist die Lösung so einfach. Steh zu deinen Gefühlen und danke Gott dafür. Danke Gott für den Zorn, der in dir aufkommt. Für die Hilflosigkeit, die du erlebst. Gott, ich bin jetzt mal wieder so richtig zornig, dass ich schon wieder so unter Druck gesetzt werde. Ich schaff das doch nicht. Aber jetzt, in diesem Augenblick, entschließe ich mich, dir genau dafür zu danken. Ich danke dir dafür, dass ich so wenig schaffe. Ich danke dir für den Druck, den ich spüre. Und ich danke dir dafür, dass es genau dieser Druck ist, der mich zu dir hinzieht. Dass es genau das ist, was ich jetzt negativ erlebe, das mich wachsen lässt. Und deswegen segne ich jetzt diese Menschen, die mir diesen Druck auferlegt haben. Ich segne den anderen, dass er mit seiner Art mir hilft, zu dir zu fliehen und mich bei dir zu bergen. Oder anders. Jesus, ich kann nicht mehr. Ich bin so enttäuscht. Entbinde mich von meiner Aufgabe. Ich hab's ja versucht. Ich wollte ihn zu dir ziehen, ich wollte ihn zu dir führen, ich wollte ihn leiten und wachsen lassen, wie du es sagst, dass wir Jünger sollen, aber sie wollen nicht hören. Trotzdem danke ich dir für diese Person, ich danke dir für diese Personen. Nein, nicht ich bin es, der sie ziehen muss, du bist es. Und so segne ich sie mit geistiger, geistlicher und emotionaler Reife. Ich danke dir dafür, dass du sie mir in den Weg geschickt hast. Du lässt mich durch sie wachsen. Gib mich und sie nicht auf. Ich segne sie und ich danke dir von ganzem Herzen. Wären das Gebete, die auch für dich sind, die du benutzen könntest, um emotional zu reifen? Wisst ihr, ich bin jetzt circa 55 Jahre Christ. Aber manchmal habe ich den Eindruck, ich bin kein 55-jähriger Christ, sondern ich habe den Eindruck, ich bin seit 55 Jahren ein einjähriger Christ. Weil etwas auf der Strecke geblieben ist, die emotionale Reife. Ich kenne das Wort Gottes. Ja, ich predige ja sogar, wie ihr hört. Aber trotzdem ist was auf der Strecke geblieben und da sagt Gott, das will ich heilen bei dir. Ich las mal eine wahre Geschichte zu diesem Thema. Da war ein Ehepaar, hatte mehrere Kinder und einen 17-jährigen Sohn. Naja, jede Familie, sagt man, hat ein schwarzes Schaf, ne? Und die hörten eine Predigt zu so einem Thema, auch Gott danken für alles. Und auf dem Weg nach Hause haben sie gesagt, was ist denn die größte Schwierigkeit in unserem Leben? Ja, das ist wohl unser Sohn. Der hat ihnen Sorgen bereitet. Er hat weder die Eltern respektiert, noch die Geschwister respektiert, noch alle anderen. Er hat im Grunde jeden um den Verstand gebracht, wie man so sagt. Und sie haben versucht, alles mit ihm zu reden, ihn zu erziehen, und es hat alles nichts geholfen. Und dann kommen sie von dieser Predigt, von dieser Versammlung nach Hause, stellen ihr Auto ab und kommen ins Haus, in die Küche, und dort sah es aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Leere Bier- und Cola-Dosen auf der Erde, beschmierte Brote mit Mayonnaise irgendwo rum, überall Chipskrümel und Schnipsel, es sah chaotisch aus. Und dann gucken diese beiden Eheleute sich an und haben sie genau das Richtige gemacht. Sie haben sich in dieser Küche hingekniet und gesagt, Vater im Himmel, wir preisen dich für unseren Sohn. Und wir danken dir auch, dass er noch unter uns ist, auch wenn das hier so chaotisch ausschaut. Und dann kamen sie ins Wohnzimmer. Da lief der Fernseher laut, obwohl keiner da war. Auch auf dem Boden waren Kekse und Chips verteilt. Die Polster von den Möbelgarnituren waren im ganzen Zimmer zerstreut. Gardine hing schief runter und wieder haben sie sich hingesetzt und gebetet, Herr, wir preisen dich und wir danken dir für unseren Sohn. Wir danken dir für dieses unglaubliche Chaos hier. Und dann dankten sie Gott jeden Tag für ihren Sohn. Jeden Tag. Eines Tages klopfte es an ihre Schlafzimmertür. Der Sohn stand davor und fragte, hey, darf ich reinkommen? Ja, natürlich. Und nachdem er sich gesetzt hatte, fuhr er fort, ich habe in letzter Zeit viel nachgedacht. Wie ihr wisst, mache ich alles falsch, weil ich so frustriert bin und so unglücklich bin. Das könnt ihr euch gar nicht denken. Und ihr wisst auch, dass ich diese Stimmung in mir nicht an meinen Freunden auslassen kann, denn die brauche ich ja noch. Und ich kann sie auch nicht an meiner Lehrerin auslassen, denn ein paar gute Noten brauche ich ja auch noch. Deswegen habe ich sie an meiner Familie ausgelassen. Aber heute will ich euch versprechen, dass ich das nicht mehr tun werde. Wenn wir Gott anbeten für das, unter dem wir leiden, mit dem wir zu kämpfen haben, dann geben wir ihm die Gelegenheit, negative Situationen zu verwandeln. Und ob das in dir ist oder beim anderen, ich sag dir eins, das spielt überhaupt keine Rolle. In Galater 5, Vers 22 und 23 steht etwas, das ihr alle kennt. Ich habe mal so ziemlich die modernste Bibelübersetzung rausgesucht, die ich gefunden habe, weil ich finde, manchmal braucht es für solche Verse mal was richtig Deutsches. So was wir kapieren können im 21. Jahrhundert. Versteht ihr mich? Und da steht, was passiert, wenn wir wirklich authentisch leben, wie Gott es für uns im Sinn hat? Er wird Gaben in unserem Leben aufgehen lassen, so wie Früchte in einer Obstplantage wachsen. Und jetzt wisst ihr schon, welche Bibelstelle das ist, nämlich die Bibelstelle von den Früchten des Geistes. Und dann zählt der Paulus diese Früchte auf. Und auch die will ich mal jetzt 21 Jahrhundert gemäß übersetzen. Mit was fängt er an? Mit Liebe. Lasst mich doch das mal anders sagen. Eine Frucht des Geistes ist, dass in dir Zuneigung für andere wächst. Dann kommt Freude. Das ist, wie die Bibel es meint, überschwängliche Freude am Leben. Weg mit unseren jahrzehntelangen falsch geprägten Trauerklößen als Christen. Christen dürfen sich nicht freuen. Keine Party, keinen Wein. Ja? Frieden. Lass mich das übersetzen mit Gelassenheit. Lass doch mal 5 Grad sein. Nicht gegen das Wort Gottes, aber so dieser emotionale Ausgleich. Wenn dich einer immer ärgert, lass doch mal Gelassenheit wachsen in dir. Geduld. Geduld, das ist der Wille, Dinge durchzustehen. Jetzt habe ich angefangen, im Glauben meine Emotionen Gott abzugeben und jetzt will ich auch durchhalten. Freundlichkeit. Neudeutsch würde ich sagen, von Herzen kommendes Mitgefühl. Mitgefühl. Die Dinge auch mal von der Sicht des anderen aus betrachten. Nicht immer nur von meiner. Von Herzen kommendes Mitgefühl, Freundlichkeit, Güte. Güte, das ist die Überzeugung, dass Menschen als Geschöpfe Gottes eine grundlegende Heiligkeit zukommt, weil sie eben Geschöpfe Gottes sind. Bin ich gütig? Habe ich mal so einen interessanten Gedanken gehabt. Ging wieder mal um meine Frau und mich. Wenn man 41 Jahre verheiratet ist, denkt man da schon mal an den Partner so. Und da hat Gott mir gesagt, Gerhard, du bist doch mein Kind, oder? Mhm. Und die Conny, deine Frau, die ist doch auch mein Kind, oder? Mhm. Hast du eigentlich mal darüber nachgedacht, wenn du die Conny nicht richtig behandelst, dass du dann Ärger mit deinem Schwiegervater kriegst? Wer will schon Ärger mit dem Schwiegervater? Ja, hey, Güte ist jeder Mensch, ist ein Geschöpf Gottes und ist deswegen auch ein Stück Heiligkeit in ihm. Und so behandle ich ihn, oder? Will doch kein Ärger mit dem Schwiegervater. Ja, das fehlt noch, genau. Treue. Treue ist Versprochenes zuverlässig einhalten. Geh mal in dich. Was hast du Gott alles versprochen? Was habe ich alles versprochen? Versprochenes zuverlässig einhalten. Besonnenheit. Besonnenheit ist frei zu sein von dem Bedürfnis, im Leben etwas erzwingen zu müssen. Du musst nichts. Du bist ein geliebtes Kind. Du musst nicht handeln, weil andere dir das diktieren. Du darfst besonnen sein. Du darfst dich frei machen von dem Bedürfnis, etwas erzwingen zu müssen. Und dann kommt noch als letzte Frucht des Geistes die Selbstbeherrschung. Und das ist die Fähigkeit, unsere Energien weise zu lenken und einzuteilen. Kannst du vielleicht jetzt etwas mehr mit den Früchten des Geistes anfangen, wie sie in uns wachsen sollen? Gott verspricht uns, Gott verspricht dir, Gott verspricht mir, dass unser Leben wunderbar sein wird, wenn wir so leben, wie er es vorgesehen hat. Auch wenn es sich zu Beginn vielleicht schwer und unnatürlich anfühlt. Stell dir doch mal die Frage, wie weit sind diese Früchte des Geistes in deinem Leben Wirklichkeit? Und ich finde es so tragisch zu sehen, wie wenige Menschen, die sich nach Gott sehnen, die Gottesdienste besuchen, die in der Bibel lesen, die beten, die in Kleingruppen sind, tatsächlich dieses befreite, volle Erleben begreifen, erleben, das uns diese Bibel hier beschreibt. Und der Grund liegt meiner Meinung nach, dass wir eine Spiritualität leben, die von der emotionalen Gesundheit abgekoppelt ist. Gott, mach uns doch emotional gesund. Da gibt's dann Schichten in unserem Leben, an die kann Gott nicht mehr ran. Ich bin allerdings auch der Ansicht, dass die Mauern, die wir auf unserer Reise mit Gott immer wieder erleben, wo wir immer wieder dagegen laufen, auch seine Geschenke an uns sind. Denn Gott will nicht, dass wir zu Kirchenaussteigern werden. Er verändert und erweitert unser Verständnis dafür, was es bedeutet, in der heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert, Jesus nachzufolgen. Und wisst ihr, was ich auch glaube, dass Jesus das auf eine viel radikalere Art und Weise tut, als wir nur denken können. Er nimmt uns mit auf die Reise und wir erleben da Wendungen, die wir uns nicht vorstellen können. Was mich aber auch traurig macht, ist, meistens bewegen wir uns erst dann, wenn der Schmerz des Stehensbleibens, deine Sorge, dass die Gemeinde nicht wächst, wenn der Schmerz des Stehenbleibens in uns unerträglich wird, dann fangen wir an, uns zu bewegen. Lass dir nochmal gesagt sein. Du kannst dich nicht verändern. Ich kann mich nicht verändern. Oder vielleicht nochmal anders ausgedrückt, ich schaff's noch nicht mal, Gott zu bitten, mich zu verändern, solange ich meinen eigenen Zustand nicht erkenne und die Wahrheit, dass ich ein emotionaler Krüppel bin, nicht anerkenne. Aber das Schöne ist, Gott ist dabei, uns freizusetzen. Gott ist dabei, uns zu sagen, wie wir unsere Emotionen leben dürfen, wie wir mit ihm feiern dürfen, wie wir miteinander feiern dürfen, wie wir miteinander uns in den Armen liegen und uns freuen dürfen, wie wir miteinander Geduld haben dürfen, wie wir unsere Schwächen eingestehen dürfen, ohne Angst zu haben, verurteilt zu werden. Wie wir uns gegenseitig sagen dürfen, ich schaff's nicht, aber Gott wird's mal schaffen mit mir. Das ist der Weg, wo Gott uns führen will. Für heute Amen. In den nächsten 2 Sonntage auch da. Vielleicht schenkt Gott Gnade, dass wir dieses Thema vertiefen. Hat gesegnet.